Samstags-Uni im Wintersemester 2011-2012 zum Thema Generationengerechtigkeit und demografischer Wandel. Fünfter Vortrag, Dr. Christian Hagist, Horch, was kommt von draußen rein? Eine Analyse der Zuwanderung anhand der Generationenbilanzierung.
Für Folgen auf unseren Haushalt. Das ist eine sehr kühle statistische Sichtweise, die aber dann, glaube ich, eben auch eine ganz gute Diskussionsgrundlage über das doch sehr emotional aufgeladene Thema Zuwanderung ermöglicht. Also zuerst auf die Demografie. Wenn Sie sich mit Demografen unterhalten, dann sagen die, im Endeffekt gibt es vier Determinanten der demografischen Entwicklung. Das ist zum einen die Geburtenrate, zum anderen die Lebenserwartung, dann eben Bevölkerungswanderungsbewegungen, also eben Zuwanderung oder auch Abwanderung in manchen Staaten natürlich. Und das vierte sind Schocks wie Kriege, Naturkatastrophen, Ähnliches, die wir Gott sei Dank in den letzten 60 Jahren nicht mehr hatten, die ja eben aber andere Staaten natürlich, deren Demografie immer noch anfällig macht. Kurz vielleicht zur Geburtenrate. Allein darüber könnte man eine Vorlesung gestalten. Sie kennen das, jedes Jahr im Feuilleton kommt die Meldung, die Deutschen sterben aus. Wir sind ein Land mit einer relativ niedrigen Geburtenrate und es wird so getan, als ob das ein modernes Phänomen wäre. Und was ich Ihnen hier zeigen kann, ist, es ist eben kein modernes Phänomen, es ist ein statistisch erhärtbarer Zusammenhang, der sich seit den letzten 100 Jahren eigentlich manifestiert hat und der auch von Politik wenig beeinflusst werden kann. Wenn Sie sich mal anschauen, sehen Sie hier zwei Kurven, eine rote und eine blaue. Und die rote Kurve gibt die Kinderzahl pro Frau an, und zwar bezogen auf das Geburtsjahr der Frau. Das heißt, wir gucken uns einen Mutterjahrgang an, der beispielsweise 1900 geboren ist. Ja? Und dieser, also alle Frauen, die 1900 geboren sind, haben über ihr Leben, das, über ihr gebärfähiges Leben, das kennen wir ja dann eben, ungefähr 3,4 Kinder bekommen. Die blaue Rate ist die Zahl, die Sie in der Zeitung lesen. Das ist die Geburtenrate bezogen auf das Jahr. Also im letzten Jahr, alle gebärfähigen Frauen, wie viele Kinder haben sie bekommen. Und Sie sehen eben, diese blaue Rate schwankt sehr, sehr stark manchmal. Sie sehen eben, Krisen können diese Geburtenrate beeinflussen. Das heißt, im Ersten Weltkrieg ist die Geburtenrate eben nach unten gegangen. Klar, die Hälfte derjenigen, die zum Kindermachen notwendig sind, waren im Feld im Ersten Weltkrieg. Und es waren vielleicht auch nicht gerade die Umstände, in denen man gern Kinder bekommt. Aber danach holt man das eben wieder nach und deswegen sieht man diesen Ausschlag aus dem Ersten Weltkrieg eigentlich in der roten Kurve eben nicht. Und so geht es weiter. Sie können die Weltwirtschaftskrise hier abzeichnen, den Zweiten Weltkrieg und so weiter. Sie können auch das, was Sie auch immer im Feuilleton jedes Jahr lesen, dann eben auch sehen, den sogenannten Pillenknick. Das ist eben dieser hier. Aber Sie können eben sehr schön sehen anhand der roten Kurve, dass eigentlich der Pillenknick gar nicht der statistische Ausreißer war, wie man uns in Zeitungen so oft weismachen will, sondern eigentlich eher der Anstieg der Geburtenrate vorher ist eigentlich der statistische Ausreißer. Sie sehen, wenn ich Ihnen die Aufgabe geben würde, zeichnen Sie die rote Linie einmal durch und ich hätte diesen Teil ausgelassen, Sie würden ihn eigentlich so durchzeichnen und würden einfach dieses Gebirge hier, das Gebirge der sogenannten Baby-Boomer-Jahrgänge, eigentlich weglassen. Der viel größere Knick ist nicht der Pillenknick, sondern der Rentenknick, nennen wir den. Nämlich nach Einführung der Rentenversicherung durch Bismarck sind die Geburtenraten ziemlich nach unten gegangen. Das können Ökonomen sehr gut erklären, denn Kinder hatten damals nicht nur ein, ich sage jetzt mal, humanes Element eben, sondern eben auch ein ökonomisches Argument, das war die Altersvorsorge. Und als Bismarck das institutionalisiert hat, fiel das Motiv zum Kinderkriegen eben auch weg. Kurz, wie stehen wir da im internationalen Vergleich? Sie sehen eben, unsere Geburtenrate ist relativ niedrig. Das sind natürlich jetzt nur ausgesuchte Länder. Aber wir befinden uns hier in einer Gruppe mit Ländern wie Österreich und Schweiz. Also die deutsche Sprache scheint nicht sehr romantisch zu sein. Vielleicht liegt es eben auch daran. Die Skandinavier scheinen das irgendwie besser hinzubekommen. Schweden, Norwegen haben durchaus höhere Geburtenraten, aber eben auch die USA oder Frankreich. Auch ein Cluster bildend sind kulturell die südeuropäischen Länder, katholisch geprägte Länder oder orthodoxe wie Griechenland. Also hier aufgeführt Italien und Spanien. Aber das Gleiche gilt auch für Portugal und Griechenland, die auch sehr, sehr niedrige Geburtenraten haben. Das Ganze hat natürlich immer eine vielfältige Antwort. Also könnten wir jetzt eben fast eine eigene Vorlesung draus machen. Warum ist das so? Ich möchte es eben einfach mal so stehen lassen. Nur damit Sie ein Bild eben davon haben, wo wir stehen. Eben relativ niedrig. Um die Bevölkerung zu erhalten, bräuchten wir eine Geburtenrate von 2,1. Das nur so als Hintergrundinformation. Also wenn wir 82 Millionen Deutsche bleiben wollten, bräuchten wir eine Geburtenrate von 2,1 und wir sind bei 1,36. Dass Sie so ein bisschen so ein Bild haben. Zweiter Determinante, die ich genannt habe, für die Demografie wichtig, ist die Lebenserwartung. Das ist eine Erfolgsgeschichte, nicht nur in Deutschland, aber eben auch. Sie sehen, als Bismarck die Rentenversicherung eingeführt hat, kam ein neugeborenes Mädchen auf nicht mal 40 Jahre Lebenserwartung, ein neugeborener Junge auf knapp über 35. Das lag natürlich vor allem auch in der hohen Kindersterblichkeit. War die mal überwunden, kam man natürlich auch durchaus in höhere Altersjahrgänge. Aber trotzdem war die Lebenserwartung eben sehr, sehr niedrig. Und Sie sehen eben, über 140 Jahre sind wir jetzt auf einem Niveau angekommen, wo wir sagen können, wenn wir die Sterbetafeln heute nehmen, wird ein heute neugeborenes Mädchen fast 83 Jahre alt, ein heute geborener Junge fast 78 Jahre alt. Wenn wir uns überlegen, dass der Trend aus der Vergangenheit vielleicht auch in der Zukunft anhält, dann ist es sogar so, dass eine heute geborene Tochter fast 93 Jahre alt wird und ein heute geborener Sohn fast 88 Jahre alt wird. Also eine gewaltige Entwicklung über gerade mal 140 Jahre, die vorher noch nie da gewesen war. Und die natürlich unsere Demografie dann eben auch verändert. Jetzt zur eigentlichen Determinante des Vortrags. Horch, was kommt von draußen rein? Thema Zuwanderung. Sie sehen eben, also horch, was kommt von draußen rein, impliziert irgendwie, dass überhaupt was reinkommt. Ja? Und Sie sehen eben, das ist nicht unbedingt immer der Fall. Also die Diskussion, Deutschland als Zuwanderungsland, lässt sich anhand dieser Grafik sehr diffus nur führen. Sie sehen, hier ist die Nettozuwanderung über die letzten 60 Jahre aufgeführt. Und Deutschland war, Beginn mit den 60er Jahren, eben ein starkes Zuwanderungsland. Dann kamen Wirtschaftskrisen, die kann man auch im Zuwanderungsverhalten wieder ablesen. Dann ging es eben wieder bergauf. Dann Anfang der 90er Jahre kamen sowohl die Russlanddeutschen als eben auch der Kosovo-Konflikt, der einen hohen Zuwanderungsanteil dann eben mit sich brachte. Das brach dann eben wieder zusammen. Und derzeit, in den letzten Jahren, waren wir eigentlich häufiger Auswanderungsland als Einwanderungsland. Also nur das sind die Zahlen während der ganzen Sarrazin-Diskussion. Ne? Dass Sie sich so diese ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wir sind eigentlich derzeit gar kein Zuwanderungsland. Und ich werde Ihnen aber hoffentlich zeigen können, dass wir dringend Zuwanderung eigentlich eben brauchen. Wenn denn aber jemand kommt, horch, was kommt von draußen rein, wer kommt denn dann? Wenn Sie sich das mal altersspezifisch eben angucken, dann sehen Sie hier die Anteile an der Bevölkerung in Prozent der jeweiligen Altersjahrgänge. Und die graue Kurve ist die deutsche Bevölkerung. Also das Gros der deutschen Bevölkerung, die größte Gruppe sind so die 50-Jährigen eben hier, die Babyboomer-Generation, die ich Ihnen vorhin in der Geburtenrate eben auch gezeigt habe. Das Gros der Zuwanderer ist natürlich eben sehr viel jünger. Also wenn eben jemand reinkommt nach Deutschland, derzeit eine sehr, sehr kleine Zahl, wenn überhaupt, dann sind es aber eben sehr, sehr junge Leute. Und das ist natürlich für die demografische Entwicklung, neudeutsch würde man sagen, ein Asset. Wie hat sich jetzt eben diese Bevölkerung aufgrund dieser Entwicklung, die ich Ihnen gerade skizziert habe, wie ist die vorangeschritten? Über die letzten 100 Jahre, Sie sehen eben wieder hier kurz vor dem Ersten Weltkrieg, und das kennen wir alle noch aus dem Erdkundeunterricht, das ist eine klassische Bevölkerungspyramide. Also mathematisch geschulte Leute unter Ihnen würden mir da eben recht geben, eine Pyramide muss einen festen Stamm eben haben und dann geht es eigentlich sehr schön gerade eben hoch. Sie können hier sehen, ich hatte die vierte Determinante genannt vorhin für demografische Entwicklung, Schocks. Was sind die Schocks immer aus demografischer Sicht? Sie sehen hier so eine kleine Einkerbe, beim Jahrgang 40. Sie können zurückrechnen, 40, 1910, 1870. Ich wohne in der Nähe vom Siegesdenkmal, 1870, Deutsch-Französischer Krieg. Der demografische Schock des Deutsch-Französischen Krieges ist eben nicht, dass viele Leute gefallen sind, sondern dass hier keine Leute geboren wurden. Ja? Aber Sie sehen eben, so ein Krieg beeinflusst dann eben den demografischen Aufbau doch eben sichtlich. Aber hier haben wir eben noch eine klassische Bevölkerungspyramide und unter dieser Annahme hat Bismarck alle unsere sozialen Sicherungssysteme gestaltet. Also unser ganzes fiskalisches Wesen, das wir auch noch heute haben, auch Großteil der Steuergesetzgebung, sind eigentlich unter diesem demografischen Aufbau gesetzt worden, wenn Sie so wollen. Und der hat sich eben ziemlich verändert. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, Sie sehen eben hier, kann man die Krisen der 40 Jahre dazwischen sehr schön ablesen. Hier der Erste Weltkrieg, hier die Weltwirtschaftskrise, hier die Bombennächte des Zweiten Weltkriegs. Eben, das ist schon nicht mehr keine Bevölkerungspyramide, das ist mehr so ein ja, Atompilz vielleicht oder so. Und heute sind wir eigentlich eben in dieser Situation. Das hat mit Pyramide eigentlich nichts mehr zu tun, vielleicht der Adventszeit angemessen eher die Form eines Tannenbaums. Also ein Stamm, der eben dann breite Äste hat. Die breiten Äste sind eben wieder die Babyboomer-Generation. Dann gibt es so eine andere Boom-Generation hier oben dran, der so um die 75, 80-Jährigen. Das ist eben die Boom-Generation der NS-Geburtenpolitik. Ich hatte Ihnen die Geburtenkurve gezeigt, die jahrgangsmäßig doch etwas eben schwankte. Das äußert sich dann eben doch auch wieder hier im Bevölkerungsaufbau. Und Sie sehen eben, wir sind schon ein relativ altes Land, aber eigentlich sind wir demografisch eben sehr, sehr gut aufgestellt. Ja, also wir haben sehr, sehr viele Leute in eigentlich den fast höchsten Einkommensgruppen hier hängen, Männer, Frauen zu gleichen Anteilen. Wir haben relativ wenig Kinder. Das ist aus fiskalischer Sicht erstmal gar nicht so schlecht, denn Kinder kosten erstmal ziemlich viel. Ja? Schulausbildung, Kindergarten etc. Und wir haben eben zwar signifikante Anzahl an Rentnern, aber es geht eben noch. Was ich mit Ihnen jetzt machen möchte, ist eine Reise in die Zukunft. Und ich möchte, dass Sie sich dabei neben dem Aufbau des Ganzen, also wie der Tannenbaum sich verändert, vor allem auch diese Zahl hier mit ins Gedächtnis führen. Diese Zahl ist der sogenannte Altenquotient, der spiegelt das Verhältnis von potenziellen Rentnern, also hier gemessen an den Menschen über 65 Jahre, manche davon arbeiten noch, wir nehmen sie einfach statistisch schon mal als Rentner an, zu den 20- bis 65-Jährigen, also zu den potenziell Erwerbstätigen. Derzeit kommen 33 potenzielle Rentner auf 100 potenzielle Erwerbstätige. Also ein Verhältnis von 3 zu 1, 3 Erwerbstätige finanzieren einen Rentner eben mit. Und dann geht die Reise in die Zukunft los. Und wir halten mal an im Jahr 2030. Und Sie sehen eben, der Tannenbaum geht jetzt eben doch mehr, vielleicht jetzt erst in die Atompilzrichtung, wenn man so will. Und die Babyboomer gehen jetzt eben ins Rentenalter. Und Sie sehen eben, dieses Verhältnis von Erwerbstätigen zu Rentnern hat sich von 3 zu 1 auf 2 zu 1 reduziert. Und das ist natürlich, ist jetzt nicht Teil des Vortrags, direkt mit Zuwanderung, aber das ist die hauptgefährliche Zeit für die Rentenversicherung. Ja? Sie haben relativ viele Rentner und relativ wenig Erwerbstätige eben hier. Und das Ganze können Sie jetzt natürlich eben noch weiterlaufen lassen. Beispielsweise bis 2050, da wird es für die Pflegeversicherung dann sehr eng. Und bis 2075 ist das Ganze dann eigentlich durch. Wir sagen dann immer im Institut, vom Weihnachtsbaum zum Dönerspieß. Ne? Wir säbeln einfach so ein bisschen an den Seiten ab. Und dann haben wir eigentlich wieder einen gleichmäßigen Bevölkerungsaufbau. Und dem Ökonom ist eigentlich nicht wichtig, wie viel Deutsche wir sind. Also diese Meldung, Deutschland stirbt aus, das ist für uns eigentlich nicht die relevante Nachricht. Denn wir sind ein sehr, sehr dicht besiedeltes Land. Ob wir jetzt 60 oder 70 Millionen sind, wir werden immer noch genug Leute haben für die Fußballnationalmannschaft. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Aber ansonsten ist das eigentlich nicht die spannende Frage. Die spannende Frage ist, wie schaffen wir es, den Übergang von heute bis 2075 beispielsweise, eben aufgrund dieser geburtenstarken Jahrgänge. Jetzt können Sie sagen, ja gut, der Hage ist da vorne, der betreibt ja Kaffeesatzleserei. Das ist ja alles Zukunftsmusik, das muss ja überhaupt nicht so kommen. Und da haben Sie natürlich recht, zum Teil zumindest. Aber es ist eben nur zum Teil Zukunftssatzleserei. Denn das hier ist gegeben. Was Sie annehmen, ist, dass die Geburtenrate weiterhin niedrig bei 1,4 bleibt. Wir hoffen ja alle, dass wir das irgendwie schaffen, die nach oben zu drehen. Nur bis aus Kindern Beitragssatzzahler geworden sind, dauert das mindestens 20 Jahre. Das heißt, meine Prognose ab dieser Linie hier oben für die nächsten 20 Jahre kann nicht von der Geburtenrate beeindruckt sein. Wir können keine 30-Jährigen gebären. Ist nicht möglich. Die Lebenserwartung. Nehmen wir an, dass sie eben vom Trend her weiter so steigt, wie das Statistische Bundesamt das vorgibt. Sie können jetzt sagen, gut, wir haben Adipositas-Problem, vielleicht geht dieser Trend wieder zurück oder ähnliches, aber wir sehen eben eigentlich, dass das Statistische Bundesamt Entschuldigung, sich alle 5 Jahre verrechnet hat und eigentlich die Prognose der Lebenserwartung nach oben setzen muss. Also hier ist ein bisschen Unsicherheit drin, aber nicht wahnsinnig viel. Die größte Unsicherheit ist genau bei unserem Thema, das wir heute besprechen wollen, nämlich bei der Zuwanderung. Hier sind wir sehr optimistisch und nehmen 150.000 Menschen, die zu uns kommen, jedes Jahr an. Sie haben vorhin die Grafik gesehen, wo ich gesagt habe, wir sind eigentlich momentan eher Auswanderungsland oder bei Null. Sie müssen sich vorstellen, wir nehmen an, dass ab nächstem Jahr 150.000 Menschen zu uns kommen und das jedes Jahr. Und wenn dem nicht so ist, dann sieht die Prognose nämlich so aus, nämlich als Bevölkerungsentwicklung ohne Migration. Und jetzt achten Sie mal ganz kurz, ich lasse es einmal durchlaufen, auf diesen alten Quotienten. Der war vorhin so stehen geblieben bei 63, also 3 Rentner auf 2 Erwerbstätige. Wenn Sie das Ganze ohne Migration machen, sehen Sie, wie viel dünner das wird. Ja? Und Sie sehen eben, wie viel noch älter wir werden. Das heißt, wir brauchen dringend aus demografischer Sicht, wenn wir ein einigermaßen Verhältnis von alt zu jung haben wollen, brauchen wir dringend Zuwanderung. Denn alleine, zumindest über die nächsten 20 Jahre, kriegen wir es mit der Geburtenrate eben nicht hin. Und wahrscheinlich auch nicht darüber hinaus. Okay, das sind die Zahlen, mit denen wir eben arbeiten, auf der demografischen Ebene. Und diese Zahlen fassen wir jetzt in einem Messkonzept zusammen, wir wollen ja was über den Staatshaushalt aussagen. Also über das, was wir derzeit alle in den Zeitungen lesen, Schuldenstand. Ne? Griechenland-Krise ist ja, wir können jetzt jeden Tag darüber lesen, wie viel Schulden welches Land eben hat. Wir wollen eine Aussage machen, wie entwickelt sich das dann in der Zukunft aufgrund dieser demografischen Phänomene eben. Und dazu gibt es eine Messmethode, die nennt sich Generationenbilanzierung. Diese Generationenbilanzierung ist Anfang der 90er Jahre in den USA entwickelt worden von den Herren Kotlikoff, Auerbach und Gokhale, die sich einfach geärgert haben, dass die staatlichen Finanzminister es immer geschafft haben, Sachen, die sie heute entschieden haben, in die Zukunft zu buchen. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Ich bin Beamter. Die Uni Freiburg hat mich gerne eingestellt als Beamter. Ich war auch sehr froh, denn mein Netto ist plötzlich höher geworden. Als ich allein vom Angestelltenstatus zum Beamtenstatus gewechselt worden bin, ist mein Netto höher geworden. Und die Uni Freiburg musste aber nicht mehr bezahlen. Warum musste sie nicht mehr bezahlen? Naja, weil mein höheres Netto reduziert allein da heraus, dass ich keine Sozialversicherungsbeiträge abführen muss. Und implizit wird irgendwo mitgerechnet zwar, dass ich irgendwann mal in Pension gehe und die auch ganz gern haben möchte, die Pension. Nur wird heute überhaupt kein Geld dafür zurückgelegt, dass ich in hoffentlich 38 oder ja, 35 Jahren in Pension gehen möchte. Das heißt, Verschiebebahnhof. Ja? Wir stellen eigentlich heute einen Beamten ein, aber die Kosten für diesen Beamten verschieben wir zum Teil in die Zukunft. Herr Weigel hat das ja schön gemacht, beispielsweise, als er die Telekom an die Börse gebracht hat. Die Telekom, wie die meisten von Ihnen wissen, war früher ein Staatsbetrieb mit Beamten. Und eigentlich war es so gedacht, dass die zukünftigen Aktionäre die Beamtenpensionen der Telekom-Beamten aus den Dividenden bezahlen. Dann hat er aber gemerkt, dann ist der Aktienkurs gesunken bei der Emission. Dann hätte er nicht mehr genug Geld gehabt, um den Schuldenstand so zu drücken, dass wir in den Euro eben auch mit reinkommen. Was hat er gemacht? Er hat aus dem Aktienpaket die Pensionsverpflichtung rausgenommen. Die muss jetzt trotzdem der Steuerzahler bezahlen, natürlich erst in der Zukunft. Automatisch stieg der Aktienkurs und hat mehr Geld in dem Jahr zur Verfügung gehabt, um eben Schulden zurückzuzahlen. Sie sehen also, der Kreativität hier ist keine Grenzen gesetzt. Und mit der Rentenversicherung beispielsweise können wir eben genau solche Sachen eben machen. Und Auerbach, Gokel und Kotlikoff wollten eben ein Instrument eben entwickeln, das es alles zusammenfasst, das eben auf diese Verschiebebahnhöfe eben aufzeigt und, ins Heute quasi holt. Und das ist eben die Messmethode der Generationenbilanz. Und was wir einfach machen ist, wir schauen uns an, was für Einnahmen generiert der Staat eben, was für Ausgaben hat er und wie sind diese altersspezifisch. Ja? Also, was zahlt ein 50-jähriger durchschnittlicher Deutscher, halb Mann, halb Frau, an Steuern und Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen und ähnliches? Ich kann Ihnen sagen, so ungefähr 20.000 Euro, 25.000 Euro. Ja. Und was bekommt er an staatlichen Transfers? Ja, und das alles immer im Durchschnitt gerechnet. Das heißt, jeder 50-Jährige ist natürlich zum gewissen Teil im Durchschnitt Hartz-IV-Empfänger. Zu gewissem Teil im Durchschnitt ist er Empfänger von Leistungen aus der Behindertenfürsorge. Und er ist eben aber auch zum gewissen Durchschnitt Einkommenssteuerzahler. Er ist zum gewissen Durchschnitt Mehrwertsteuerzahler und so weiter und so fort. Und das machen wir einfach über das gesamte Leben, wenn Sie so wollen. Sie sehen eben, bei uns zahlen die Kleinsten auch schon Steuern. Das liegt einfach daran, dass wir die Windel eben dem Kleinsten zurechnen, auch wenn der Papa oder die Mama sie bezahlt. Aber sie bezahlt sie ja nur, weil der Kleinste eben da ist. Also sagen wir, einen gewissen Teil der Mehrwertsteuer wird quasi von den Kleinsten auch schon bezahlt. Die kosten natürlich aber eben mehr, als dass sie bringen. Und die älteren Generationen, ja, die bekommt eben Rente und Krankenversicherungsleistung und Pflegeversicherungsleistung und zahlt eben etwas niedrigere Beiträge und niedrigere Steuern. Und deshalb nennt man so ein Konstrukt einen Drei-Generationen-Vertrag. Ja? Wir haben drei Generationen und wir haben implizit einen Vertrag geschlossen, dass die mittlere Generation, die Generation der Erwerbstätigen, die beiden anderen Generationen mitfinanzieren. Und dieser Vertrag ist eben über Generationen geschlossen worden, denn als die hier erwerbstätig waren, haben die ja auch damals schon die jetzt in diesem Bild nicht mehr enthaltenen Alten auch schon mitfinanziert. Deswegen haben sie ja Fug und Recht, heute zu sagen, hier, liebe erwerbstätige Generation, bitte finanziere mich mit. Wenn Sie jetzt den Film vor Augen führen, den Aufbau der Demografie, dann erkennen Sie ganz leicht, dass hier ein Ungleichgewicht, dass wir ein Ungleichgewicht hier reinrutschen, wenn wir diese beiden Kurven nicht verändern. Denn derzeit haben wir sehr, sehr viele hier, ein paar hier und sehr wenige hier. Wenn jetzt die Gruppe der sehr vielen hier ins Hier rutscht und wenige nur nachkommen, dann sehen Sie, dass dieser Generationenvertrag auf kippligen Füßen irgendwo steht. Und genau das wollen wir eben ausrechnen, wie kipplig sind diese Füße. Das heißt, was wir machen ist, wir nehmen diese beiden Kurven, ziehen sie voneinander ab, bilden ein unschönes Wort, sogenanntes Netto-Steuerzahlerprofil. Also wie viel Steuern kommt eben netto für jede Generation hier eben rein. Da sehen Sie eben, die Erwerbstätigen zahlen mehr Steuern, als dass sie Abgaben empfangen im Durchschnitt. Kinder bekommen mehr von unserem Staat als dass sie einen Staat abführen und Ältere eben auch. Und jetzt nehmen wir die Demografie und rechnen einfach jedes Jahr aus, wie viel Geld bräuchten wir, dass wir die beiden Kurven eigentlich so lassen könnten oder diese Kurve so lassen könnten, wie sie denn ist. Wir nehmen zwar eine Wachstumsrate an und alles Mögliche, aber im Prinzip schauen wir einfach, wie viel Geld wäre heute schon vonnöten, dass wir nichts an der Steuerkurve drehen müssten und auch nichts an der Abgabenkurve, dass wir diese Kurven einfach so halten können, gegeben unser demografischer Film stimmt. Und als wir diese Analyse gemacht haben, dieses Paper geschrieben haben, da war das, wir bräuchten insgesamt über zweimal das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands heute auf einem Konto, um dieser demografischen Entwicklung Rechnung zu tragen. Und wir nennen das ganze Konstrukt eine Nachhaltigkeitslücke. Und Sie sehen eben, diese Nachhaltigkeitslücke ist viel, viel größer als das, was wir derzeit diskutieren in den Zeitungen. Das war damals 62% des BIP, heute sind wir bei 80% des BIP, ne? Also der offizielle Schuldenstand. Unser inoffizieller Schuldenstand aus den Versprechungen für die Beamten, aus den Versprechungen für zukünftige Rentner. Sie wissen, die Rentenversicherung hat kein Vermögen. Was reinkommt, wird ausbezahlt. Aber wir versprechen zukünftigen Rentnern eben auch eine gewisse Rente, die wir finanzieren müssen. Dafür bräuchten wir eigentlich Kapital. Und dieses Kapital bräuchten wir eigentlich heute schon auf einem Konto. Und das sind dann eben über 5 Billionen Euro. Das ist die aktuellste Zahl vom Institut. Die aktuellste Zahl ist nochmal etwas höher, weil wir natürlich aufgrund der Bankenrettung und der schlechteren Konjunkturlage in den letzten Jahren nochmal Schulden draufbekommen haben. Aber es hält sich trotzdem qualitativ das Ergebnis. Wir leben eben hier quasi in Anführungszeichen etwas über unsere Verhältnisse. Ich möchte Sie bitten, diese Zahl im Kopf zu behalten, diese 225% des Inlandsprodukts, sowie vielleicht diese notwendige Abgabenerhöhung 10,1%. Was heißt das? Wir könnten dieses Problem lösen, indem wir einfach alle Steuern und alle Beiträge heute um 10% hochsetzen. Ja? Aber gehen Sie mal mit dem Wahlprogramm hier auf dem Marktplatz. Steuerung across the board 10%. Ja? Alternativ können Sie auch sagen, wir machen einen Mehrwertsteuersatz heute von 24%, dann bricht das Weihnachtsgeschäft wahrscheinlich ziemlich schnell ein, wenn alles 5% teurer wird. Aber okay, merken Sie einfach bitte mal die Zahl 225, 10,1. Denn jetzt wollen wir uns ja angucken, vielleicht können wir an dieser Zuwanderungsschraube ja was drehen, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Das ist ja das eigentliche Thema des Vortrags. Horch, was kommt von draußen rein. Wenn man sich eben anschaut, auch unter dem Aspekt der Sarrazin-Debatte, ganz kühl, ja, ohne all das Humane und Menschliche, was mit dem Thema verbunden ist, was bringen eigentlich Zuwanderer oder Ausländer dem Staat? Dann kann man natürlich auch für Ausländer solch ein Netto-Steuerzahler-Profil aufzeichnen. Die graue Linie sind die Deutschen, die orange Linie sind die Ausländer. Und Sie sehen eben, so sehr unterscheiden die beiden sich gar nicht in qualitativer Hinsicht, etwas in quantitativer. Das heißt, auch ausländische Kinder kosten Wunder was mehr, als sie an Steuern zahlen. Das war nicht sehr überraschend. Sie kosten teilweise etwas mehr, das liegt einfach an Sprachkursen, Extraangeboten etc. Dann zahlen auch Ausländer in diesen Gruppen mehr Steuern und Abgaben, als sie Transfers eben entnehmen. Also hier ist dieser generelle Vorwurf, dass Ausländer immer mehr kosten würden, als sie eben bringen, nicht zu halten in dieser Altersgruppe. Es ist eben nicht so viel wie die deutsche Bevölkerung. Das hat zwei Gründe. Das liegt zum einen am Produktivitätsprofil. Die Ausländer sind zum Teil eben nicht so gut qualifiziert wie die deutsche Bevölkerung oder wir erkennen beispielsweise deren Qualifikation gar nicht an. Also die berühmte Debatte um die ukrainische Ärztin, die hierzulande putzen gehen muss, weil wir ihren Arztabschluss nicht anerkennen. Das findet sich natürlich 1:1 hier eben wieder. Denn als Ärztin würde sie bedeutend mehr Steuern zahlen als Putzfrau. Und Sie sehen, bei den älteren Jahrgängen ist es so, dass sogar Ausländer weniger Rente eben bekommen. Das liegt natürlich eben auch daran, weil sie weniger einzahlen, bekommen sie auch weniger Rente. Deswegen sind sie hier sogar günstiger. Und hier hinten, Sie entschuldigen, das habe ich der statistischen Gesamtheit zur Genüge getan. Hier hinten sind die Datenpunkte so schlecht, dass wir eigentlich keine Aussage machen können. Also Sie finden in der Statistik so wenig 90-jährige Ausländer, dass Ihnen einer die ganze Statistik einfach verreißt. Und deshalb, hier hinten ist eigentlich nur weißes Rauschen. Und wir wissen es nicht so richtig. Wenn Sie sich jetzt anschauen wollen, was macht eben Zuwanderung auf diese Generationenbilanzierung, auf diese Gesamtrechnung, dann können wir zwei Effekte unterscheiden. Das eine ist ein demografischer Effekt und das andere ist ein struktureller Effekt. Ich möchte Ihnen ganz kurz erklären, was die beiden Sachen sind, und dann kriegen Sie, glaube ich, auch den Clou, dass wir uns bei der Sarrazin-Debatte immer nur um den strukturellen Effekt beispielsweise gedreht haben. Nehmen Sie mal an, wir haben eine Inselökonomie. Das ist immer ein sehr schönes Beispiel bei uns in den ersten Semestern. Eine Inselökonomie mit 4 Leuten, und die Inselökonomie hätte einen Schuldenstand von 100 Euro. Sagen wir, Sie haben Euro auch. 100 Euro. Jetzt haben wir einen Zuwanderer, der reinkommt, und der kostet diese Inselökonomie 10 Euro mehr, als dass er an Steuern bringt. Ja? Was heißt das? Dieser Zuwanderer hat einen negativen strukturellen Effekt. Er kostet eben mehr, als er bringt. 10. Aber wenn Sie jetzt den Gesamtschuldenstand pro Kopf sich anschauen auf dieser Inselökonomie, jetzt haben wir 100 gehabt von den 4, die schon drauf waren. Jetzt kommt der eine dazu, kostet 10 mehr, als er bringt. Also haben wir einen Gesamtschuldenstand von 110 Euro. Wenn Sie das jetzt durch 5 rechnen, ist das 22. Vorher, als der Zuwanderer noch nicht da war, war der Pro-Kopf-Schuldenstand 100 durch 4, also 25. Wir haben also einen demografischen Effekt, weil eben der Zuwanderer, der auf diese Insel dazukommt, ein Teil der Altschulden, der auch auf seinen Kopf eben mitnimmt, ist quasi der Gesamteffekt der Zuwanderung positiv, obwohl er strukturell eigentlich negativ war. Er hat den Gesamtschuldenstand erhöht, aber pro Kopf hat er den Schuldenstand eigentlich gesenkt. Und das war jetzt eben unsere Aufgabe in dem Papier, das wir geschrieben haben. Wir wollten herausfinden, wie ist der Gesamteffekt. Denn leider können Sie die nicht isoliert darstellen, wegen Ausländer bekommen ja auch wieder Kinder und alles Mögliche. Das heißt, es ist sehr schwer, den demografischen Effekt isoliert darzustellen und den strukturellen Effekt. Aber wir wollten eben wissen, wie ist der Gesamteffekt und wie ist der strukturelle Effekt, ist er wenigstens negativ oder positiv. Wir können nicht die absolute Aussage machen, aber wir können vielleicht das Vorzeichen eben identifizieren. Und das haben wir dann getan. Sie erinnern sich, das sieht man jetzt hier sehr schlecht, das tut mir leid, bei mir in der Abbildung ist es schön blau, aber das ist der Beamer, der es hier ein bisschen kaputt macht. Sie erinnern sich, hier waren wir vorhin, als ich das gesagt habe, wir haben einen eigentlichen Schuldenstand, einen impliziten Schuldenstand aus der Generationenbilanzierung von über 2-mal dem BIP, 225,4. Wir könnten dieses Problem lösen, indem wir einfach alle Steuern um 10% erhöhen. Hätten wir jetzt weniger Einwanderung, hier rechnen wir mit 200.000 Personen bei dem Beispiel. Hätten wir jetzt weniger Einwanderung, hätten wir auch einen insgesamt niedrigeren Schuldenstand. Das heißt, der strukturelle Effekt ist offensichtlich wirklich negativ. Also ein Ausländer bringt nicht das in Steuern und Abgaben, was er kostet. Ja? Allerdings würde die notwendige Abgabenerhöhung steigen. Das heißt, der demografische Effekt, dass uns der Zuwanderer einen Teil unserer Altschulden abnimmt, ist höher als dieser strukturelle Effekt. Das heißt, es ist ein Gewinn für uns alle, denn wenn wir weniger Zuwanderung haben, müssten wir alle mehr unsere eigenen Steuern eben erhöhen. Und Sie sehen eben das, das gilt eben auch für das Beispiel, wenn wir gar keine Migration hätten, hätten wir zwar weniger Schuldenstand auf dem Konto, aber dieses weniger Schuldenstand auf dem Konto würde zu einer höheren Pro-Kopf-Verschuldung führen. Wir müssten die Steuern also noch stärker erhöhen. Ich hoffe, das ist klar geworden. Das ist eben, wir haben uns bei der Sarrazin-Debatte nur auf diesen strukturellen Effekt eigentlich versteift. Und eigentlich müssen wir aber das Gesamtbild eben sehen. Und das Gesamtbild ist eben so, dass uns Zuwanderung immer etwas von diesen Altschulden eben abnimmt. Wir haben das einmal verglichen. Einige von Ihnen werden sich noch erinnern, im Landtagswahlkampf ich glaube, es war 2000 oder kurz davor, NRW, gab es dieses unselige Zitat des damaligen Ministerpräsidentenkandidaten Rüttgers von Kinder statt Inder. Ja? Wo er eben forderte, man solle doch bitte das Geld in Geburtenförderung nehmen und nicht für beispielsweise Zuwanderung, Integrationskurse und Ähnliches. Wir haben uns das mal angeschaut. Es tut mir jetzt wirklich leid, dass hier die Säulen nicht zu sehen sind. Wir haben uns immer angeschaut, 100.000 Personen um Einwanderung beispielsweise, dann bräuchten wir, um das gleiche Ergebnis zu bekommen, bei der Bevölkerung eine Fertilität von 1,7. Wir haben uns angeschaut, was macht das mit dem Schuldenstand? Und Sie sehen, in jedem Szenario ist die Fertilität immer teurer. Das heißt, Kinder sind teurer als Inder. Ja? Das hat dann auch die FAS, Frankfurter Allgemeine am Sonntag auch getitelt, auf Grundlage unseres Papiers, Inder sind eben billiger als Kinder. Ja? Und das hält sich auch bei den Indikatoren des Pro-Kopf-Bezugs. Also, ja, der Ausländer kostet uns mehr an Abgaben und Ähnlichem, als er an Steuern zahlt, aber er reduziert insgesamt die Schuldenlast. Und ein neugeborener Deutscher im Durchschnitt kostet uns eben auch mehr als Staat an Abgaben und Transfers, als er an Steuern bringt. Ja? Das sind die beiden wichtigen Ergebnisse, die man hier rausziehen kann. Hier ist auch noch ein ganz wichtiges Ergebnis aus der Studie. Was wir unterstellt haben, ist, dass der Zuwanderer zu uns kommt und sich dann auch wirklich integrieren will. Das ist eine wichtige Annahme. Ich zeige Ihnen gleich, wo das ganze Modell natürlich eben auch eine wichtige Stellschraube. Und zwar, wie integriert er sich? Er integriert sich logarithmisch. Das heißt, im ersten Jahr nach der Zuwanderung macht er gewaltige Fortschritte beim Angleich auf das deutsche Profil, wenn Sie so wollen. Das können Sie sehen, beim Sprachenlernen funktioniert das ganz genauso. Im ersten Jahr Sprachenlernen machen Sie gewaltige Fortschritte. Wenn Sie 10 Jahre Französisch schon gelernt haben, im 10. auf das 11. Jahr wächst Ihre Französischkenntnisse nur noch sehr, sehr klein an. Und so genauso haben wir das unterstellt, dass es dauert sehr, sehr lange, bis man quasi sich vollständig integriert hat, aber am Anfang macht man eben höhere Sprünge. Wenn wir jetzt unterstellen, dass es 2 Jahre braucht, bis es überhaupt zu diesem Integrationsprozess kommt, dann sehen Sie eben, dann ist der Effekt von Migration eben negativer, logischerweise. Und Sie sehen eben, je länger das braucht, desto mehr kostet es eben auch. Hier die Botschaft ist raus, wir sollten uns eben als Gesellschaft mühen, möglichst schnell die Leute zu integrieren, denn je länger wir warten, desto mehr Geld kostet es. Und das gilt vor allem für die zweite Generation eben auch, denn eine ganz zentrale Annahme des Modells ist, dass die zweite Generation der Zuwanderer sich vollständig integriert. Wir rechnen die quasi als Deutsche. Ja? Und das ist natürlich die vielleicht soziologisch auch spannende Frage, ist das so oder nicht? Hier gibt es so widersprüchliche Studien und dazu können wir am Institut jetzt auch nichts sagen. Wir können nur mal Modell rechnen und Sie sehen eben, wenn die zweite Generation sich nicht integriert, dann wird eben Zuwanderung wirklich zum Verlustgeschäft in Anführungszeichen für den deutschen Staat und dann haben wir eben auch ein Problem. Aber man kann es auch natürlich positiv sehen, was können wir eigentlich mit Zuwanderung noch, können wir das nicht einfach noch besser nutzen? Und da sind sich eigentlich fast alle Ökonomen einig, ja, wir können. Wir könnten uns nämlich beispielsweise ein Vorbild nehmen an Kanada, die ein Modell betreiben der geregelten Zuwanderung. Das heißt, die nutzen Zuwanderung wirklich als strategisches Mittel, um Leute in ihre Wirtschaft zu holen, die sie wirklich brauchen. In Deutschland machen wir genau den umgekehrten Weg. Gott sei Dank, muss man sagen, vor 3 Wochen hat jetzt die Bundesregierung beschlossen, die Einkommensgrenze für Nicht-EU-Zuwanderer von 66.000 auf 48.000 zu senken. Sie müssen sich überlegen, was das heißt. Wir haben Chinesen bei uns im Hörsaal sitzen. Wir bilden die aus mit ihren Steuergeldern. Ja? Bilden wir die chinesischen Kommilitonen aus. wenn sie danach keinen Job finden, als Studien, als fertiger Diplom-Volkswirt mit 66.000 Euro, also sprich, wenn nicht McKinsey sagt, dich nehme ich, dann müssen wir die rausschicken. Wir haben sie mit ihren Steuergeldern ausgebildet. Wenn sie kein Arbeitsverhältnis finden mit 66.000 Euro, mussten wir sie nach Hause schicken. Das haben wir jetzt gesenkt auf 48.000 Euro. Ich lasse mal dahingestellt sein, weil das ein politisches Werturteil ist, ob das die richtige Grenze ist. Das Einzige, was wir sagen, ist, wenn wir es schaffen würden, die Zuwanderer mit beispielsweise so einem Punktesystem wie in Kanada, eben nicht mehr, dass sie als diese Ausländer reinkommen, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, die wir jetzt in der Statistik finden, sondern mit dem deutschen Qualifikationsniveau kämen, ja, dann hätten wir hier einen gewaltigen Sprung runter von diesem Schuldenberg. Und dann wäre es auch nicht mehr, dann können die auch 2 Jahre brauchen, bis sie anfangen, sich zu integrieren, aber trotzdem wäre das immer noch ein riesiges Gewinngeschäft. Die Frage natürlich ist, wir sind sehr spät dran, der Kampf um die besten Köpfe wird international wirklich jetzt schon heiß geführt. Und das ist natürlich ein Gesamtkonzept, da fangen sie mit deutschen Gymnasien irgendwo in Indien an und müssen natürlich mit Sprachbarrieren hier im Land und eben diesen Einkommenshürden und ähnlichem eben aufhören. Das heißt, das wird ein gewaltiges Problem, wenn wir hier noch aufholen wollen gegenüber Kanada. Fazit der Vorlesung, hoffe ich, ist rausgekommen. Zuwanderung ist aus Sicht des Staates ein vorteilhaftes Geschäft und Sie verzeihen mir als Volkswirt diese kühle Betrachtungsweise. Es gibt ganz, ganz andere Aspekte der Zuwanderung, die man sicherlich diskutieren kann, aber wir probieren als Volkswirte immer das Ganze runterzubrechen auf eine partielle Frage, die wir dann auch mit kühlem Kopf eben durchrechnen wollen. Und dieses vorteilhafte Geschäft für den Staat hat sogar noch Potenzial nach oben. Das heißt, wenn wir es schaffen, geregelte Zuwanderung eben zu betreiben, dann können wir eigentlich dieses Schuldenpotenzial, auf dem wir sitzen, aufgrund der demografischen Entwicklung, eben sogar noch nach unten nehmen. Und vielleicht zum Abschluss noch, über was wir jetzt nicht gesprochen haben, was vielleicht auch eine Frage der Diskussion dann eben gewesen wäre und was ja oft in dieser Sarrazin-Debatte dann eben auch kam, ist, ja, okay, was kostet es den Staat und ähnliches, aber was ist eigentlich mit dem Arbeitsmarkt? Ja? Nehmen Ausländer uns Deutschen die Arbeitsplätze weg? Die Antwort der ökonomischen Wissenschaft, jetzt nicht von unserem Institut, wir haben dazu keine Studien gemacht, aber es gibt eine Reihe toller Arbeitsmarktökonomen, die dazu Studien gemacht haben, ist ganz klar nein. Zuwanderung ist auf dem Arbeitsmarkt immer ein Plusgeschäft, denn der Arbeitsmarkt ist dynamisch und nicht statisch. Es gibt nicht eine feste Anzahl von Jobs, sondern durch Zuwanderung werden meistens eben neue Jobs generiert, die sonst gar nicht generiert werden würden. Dienstleistungssektor, die Gastronomie ist ein wunderbares Beispiel. Wenn die Italiener nicht gekommen wären, gäbe es keine italienischen Restaurants. Ne? Das ist eigentlich relativ klar. Und Sie können sehen, der Kollege Bonin, der aus unserem Stall, wollte ich fast sagen, nach Mannheim jetzt gewechselt ist, hat das mal durchgerechnet. Es hat auch keine Auswirkung auf die Löhne oder nur ganz, ganz wenig. Also Sie können sagen, 100.000 Personen, die reinkommen pro Jahr, reduzieren das Lohnniveau um 0,02%. Wenn Sie sich diese ganzen demografischen Entwicklungen vor Augen führen, ist das ein Preis, den wir, glaube ich, zahlen können. Bei 200.000 Personen sind es 0,13% und erst bei 800.000 Personen beginnt es in dem Bereich, wo Gewerkschaften und Arbeitgeber überhaupt verhandeln, nämlich im Prozentbereich wirklich. Und die Frage ist ja eben eigentlich eher, schaffen wir es vielleicht eine Nummer irgendwo zwischen dem hier? Ich hatte Ihnen eben gezeigt, wir sind auf sehr, sehr niedrigem Niveau derzeit bei der Zuwanderung. Wir hoffen am Institut, dass wir irgendwo hier vielleicht mal hinkommen. Ich glaube hier, darüber müssen wir uns eigentlich gar keine Sorgen machen, dass wir 800.000 Leute nach Deutschland bekommen jedes Jahr. Ist relativ unwahrscheinlich. Ja, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, Sie können gerne auf unsere Homepage kommen oder neuerdings blogge ich auch bei Wirtschaftliche Freiheit, auch über Zuwanderung. Ich würde mich freuen, wenn Sie da auch mal vorbeischauen würden. Vielen Dank.